Abschied früh von Hahn, Ring, treffe Costa am Bahnhof in Neuschanz. Zollbeamte informiert. 8 Uhr abends, Groningen. Lise Meitner, geboren am 7. November 1878 in Wien, nach der Flucht angekommen in Groningen, Holland, am 13. Juli 1938. Nach Wochen des Bangens und der Angst falle ich in die Leere der Ankunft in einem neuen Leben. Nichts liegt vor mir, alles hinter mir. Meine lieben Freunde verhalfen mir in die Freiheit, wohl wissend, dass sie mich unfrei machen wird. Von nun an bin ich aller meiner liebgewonnenen Gewohnheiten und Annehmlichkeiten beraubt. Und doch, es gab ja keine Wahl. Man darf nicht zurückschauen. Und man kann nicht vorwärts schauen. Lieber Otto, was ich dir heute zu schreiben habe, wird einen sehr tiefen Einschnitt in unser beider Leben bringen. Ich habe gestern Geheimrat Bosch um meine Emeritierung gebeten. Über das Gefühlsmäßige brauchen wir nicht zu reden. Wir wissen wohl beide, wie es damit steht. Es wird sicher kein Tag vergehen, an dem ich nicht mit Dankbarkeit und Sehnsucht an unser freundschaftliches Zusammensein, die gemeinsame Arbeit und an das Institut denken werde. Aber ich gehöre nicht mehr dorthin. Und wenn ich mir jetzt rückblickend die letzten Monate überlege, so scheint es mir, dass meine Entscheidung auch den Wünschen der Mitarbeiter entsprechen dürfte. Es hat keinen Sinn, viele Worte zu machen. Tatsachen sind Tatsachen. Ich hatte eigentlich das Bedürfnis, allen Mitarbeitern und Institutsangestellten für die langjährige, so gute Zusammenarbeit persönlich zu danken. Aber vielleicht findest du es richtiger, wenn nur du es ihnen sagst. Über die Tatsache meines Weggehens wollen wir uns bitte nicht unterhalten. Ich habe es innerlich selbst auch nicht ganz erfasst, dass das, was ich hier geschrieben habe, Wirklichkeit ist. Aber es ist Wirklichkeit.
29.08.1938. Heute nun war Laborbeginn. Ich holte gleich nach 9 Uhr Philipp und Erbacher zu mir, berichtete und las deinen Brief vor. Sie nahmen es wohl sicher mit einer gewissen Bewegung auf, sprachen aber nichts. Ich glaube, sie hatten doch schon eine solche Wendung erwartet. Ich sagte ihnen auch, dass vorerst alles so bliebe wie vorher. Um 11 Uhr versammelte ich dann das ganze Labor, ohne Lehrjungen, las die allgemein wichtigen Stellen aus deinem Brief vor und gab einen Überblick über unsere fast 31-jährige Zusammenarbeit. Den Aufbau der großen physikalischen Abteilung, deine Anerkennung im In- und Auslande, deine Ehrungen. Ich selbst war anfangs ziemlich aufgeregt, so dass ich die Einzelnen nicht beobachten konnte. Aber es tut vielen wirklich aufrichtig leid, und sie halten dein Fortgehen für eine schwere Belastung im weiteren Institutsansehen. Gesprochen im Einzelnen habe ich aber mit kaum jemandem. Das kommt erst allmählich. Heute Nachmittag war Telschow da. Er will bei Bosch und Temer sofort deine Emeritierung beantragen, damit dann weitere Schritte unternommen werden können. Der zunächst wichtigste ist dann ein Antrag auf Transferierung eines Teils deines Gehalts. Er meinte, das würde wohl bewilligt werden.
6.9.38. Warum hast du auf meinen Wunsch, einen persönlichen Abschiedsdank an das Institut zu schreiben, gar nicht geantwortet? Versteh doch, Hähnchen, diese übereilte Totenfeier für mich, bevor noch meine Entlassung erfolgt ist. Was konnte sie den Menschen, die vielleicht doch ein bisschen an mir gehangen sind, bedeuten? Sie müssen doch glauben, dass ich pflichtvergessen davongelaufen bin, wenn du ihnen nicht mit deutlichen Worten sagst, dass mein Bleiben nicht mehr möglich war. Meine Zukunft ist abgeschnitten. Soll mir auch die Vergangenheit weggenommen werden?
8.9.38. Du sprichst in deinen Briefen von Totenfeier. Jetzt schon offener von übereilter Totenfeier. Du fühlst dich als nicht existierend oder als lebendig begraben behandelt. Du wirfst mir meine Angst vor, zu der doch gar kein Anlass ist. Du schlägst mir vor, ich solle mich einmal in deine Lage versetzen und teilst mir mit, dass du mehr an mich als an dich selbst gedacht hast. Du unterstellst den Mitarbeitern, dass sie dich vergessen haben, dass sie dich für fahnenflüchtig halten und anderes mehr. Soll ich auch so verbittert antworten, wie du geschrieben hast? Ich tue es nicht. Dass du unter den jetzigen Verhältnissen bei deinen Freunden bleibst, hält jeder, aber auch wirklich jeder, für richtig. Hast du denn gar keine Kenntnis von der Entwicklung der letzten Zeit? Kannst du da ernstlich glauben, es hielte dir jemand Fahnenflucht vor? Überall ist nur ein Seufzer der Erleichterung für dich, wenn die Leute von mir deinen Entschluss hören. Natürlich bin ich ein bisschen traurig über deine Einstellung, über mein Verhalten hier. Glaub mir, ich weiß, dass es dir jetzt vor dem ganzen Neuen nicht gut zumute ist. Aber über den hiesigen Glückszustand bist du doch vielleicht zu optimistisch. Ich werde auf jeden Fall versuchen, bisher alles so zu richten, wie es deinen Interessen entspricht. Vielleicht gelingt es mir auch weiterhin.
.9.38. Hier war das Planck-Institut jetzt ziemlich leer. Die ausländischen Gäste sind alle fort, auch unser französischer Roi, der gleich ihrem englischen King heimwärts gefahren ist. Sie haben wohl gar nicht gewusst, wie vornehm die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft in letzter Zeit war. Von den Assistenten waren die meisten auf Urlaub. Und was nicht freiwillig fort war, war es unfreiwillig. Hahn sah sehr mitgenommen aus, als ich ihn im August wieder sah. Die Eröffnung seines Institutes hat ihm aber scheint gut getan. Jetzt geht es seiner Frau besonders schlecht. Er will, wenn's geht, trotzdem heute Abend zu uns kommen. Wie ist's eigentlich mit dem Autofahren in Schweden und Norwegen? Zwar sollen Devisen für diese Länder schwer zu beschaffen sein, aber man könnte es ja einmal versuchen. Und wenn's glückt, im nächsten Sommer eine Autoreise durch Skandinavien machen. Kämen Sie mit? Nun, das liegt noch in weiter Ferne, denn ein Jahr ist lang. Jetzt besonders. Mit herzlichstem Gruß auch von meiner Frau und Hilde.
Neunter. Lieber Otto, ein Punkt, der bisher gar nicht erwähnt worden ist und der für mich sehr wesentlich ist, ist die Frage meines wissenschaftlichen Nachlass. Ich hoffe, dass es selbstverständlich ist, dass ich meine Journale, Kartothek, Diapositive, Abzüge von meinen Versuchsanordnungen und Ähnliches bekomme.
20.09.38. Liebe Lise, die drei Handkoffer mit deinen Kleidern liegen übrigens gepackt, aber noch offen da. Die könnten, wenn freigegeben, sofort abgehen. Herz sagte mir, ich solle doch unter allen Umständen versuchen, Mattauch fürs Institut zu gewinnen, damit etwas frisches Blut hineinkäme. Bei einer Berufung als Mitglied könnte man ihm deine Wohnung anbieten. Sicher ist dies für dich sehr bitter, diese Sachen zu lesen. Aber ich muss ja auch daran denken, besonders wo ich mich selbst zurzeit so müde und geistig abgespannt fühle wie nie vorher.
25.09.38. Ich weiß genau, wie viel auf dir liegt. Das ist ja gerade das, was mich auch noch sehr drückt. Bei jedem Brief, den ich dir schreibe, ist mir übel vor mir selber. Aber was soll ich tun? Du tust mir auch etwas Unrecht, wenn du meinst, ich sei nur mit mir beschäftigt. Ich habe ziemliche Sorgen mit Geschwistern, derentwegen ich einiges versuche und ich lese jeden Tag mit Sorge die Zeitungen und sehe, wie es in der Welt schrecklich aussieht. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich und Edith im Besonderen denke. Aber es kommt mir ja wirklich unmöglich vor, das noch besonders zu sagen. Du kannst vielleicht nicht ganz nachfühlen, wie unglücklich es mich macht, zu merken, dass du immer glaubst, ich bin ungerecht und verbittert und dass du dies auch anderen Menschen gegenüber äußerst. Wenn du ruhig überlegst, kann es nicht schwer sein, einzusehen, was es für mich bedeutet, dass ich nichts von meinen wissenschaftlichen Sachen habe. Das ist mir viel härter als alles andere. Aber verbittert bin ich wirklich nicht. Ich finde nur im Moment keinen rechten Sinn in meinem Leben. Und ich bin sehr allein. Hier sind alle Menschen sehr freundlich. Aber man muss, wenn man auf die Freundlichkeiten der Menschen angewiesen ist, sehr viel Selbstbewusstsein oder sehr viel Humor haben. Und das Erstere habe ich nie besessen. Und das Letztere ist in meiner hiesigen Situation schwer aufzubringen. Die Menschen haben keine Fantasie, um sich die Lage eines anderen Menschen wirklich vorzustellen. Erzähl doch ein bisschen, wie es im Institut geht. Sechster. 38. Das Siegbahnsche Institut ist unvorstellbar leer. Ein sehr schöner Bau, in dem ein Zyklotron und viele andere große Röntgen- und spektroskopische Apparate vorbereitet werden. Aber an experimentelle Arbeit kaum zu denken. Es gibt keine Pumpe, keinen Widerstand, keine Kapazität, kein Amperemeter. Also nichts zum Experimentieren. Und in dem ganzen Greisenhaus vier jüngere oder junge Physiker und eine sehr hierarchische Arbeitsordnung. Der Porsche-Besuch war natürlich sehr wohltuend und wahrscheinlich auch nützlich, denn er hat mit Manne Siegbahn gesprochen. Aber Siegbahn ist an der Kernphysik sehr uninteressiert. Und ich bin sehr unsicher, ob er einen selbstständigen Menschen neben sich haben will. Bohr hat mir geraten, Geduld zu haben. Was soll er auch sonst tun? Ich kann auch nichts tun, als mein Leben ableben, wie es eben ist. Sind meine Kleider abgeschickt worden? Ich kriege gerade so viel, dass ich bei wirklich großer Sparsamkeit mein Zimmer, Essen und die kleinen Tagesausgaben, Omnibus, Porto etc. zahlen kann. Stockholm ist sehr teuer. Und was mit mir geschieht, wenn ich krank werde, daran darf ich gar nicht denken. Sag, wäre es möglich, dass ich gelegentlich mein Fieberthermometer kriege? Alle solche Kleinigkeiten fehlen einem so. Und man will nichts Überflüssiges kaufen. Pharnodorm zum Beispiel kriegt man nur auf Rezept.
23.10.38. Wenn Sie sich in jungen Jahren eine Vorstellung gemacht haben, wie sich ihr Dasein vom 60. Jahre an gestalten sollte, so war diese jedenfalls anders. An Stockholm haben sie schwerlich gedacht. Die Schicksale der Gelehrten, welche früher nicht ganz zu Unrecht als langweilig galten, sind interessant geworden. Ob nun die Träger dieser Schicksale damit einverstanden sind oder nicht. Und Gerechtigkeit gibt es dabei ebenso wenig wie sonst auf der Welt. Frau Curie haben die Amerikaner nach dem Weltkriege und zum großen Teil wegen des Krieges und seines Endes gefeiert bis zur Geschmacklosigkeit. Sie mussten jetzt nach Schweden fliehen. Aber seien Sie froh, dass es gelungen ist. Ich schrieb Ihnen schon einmal und ich wiederhole es hier. Viele beneiden Sie darum. Als es in den letzten Septembertagen nach Krieg aussah, sagte ich zu Hahn, nun wollen wir uns doch einmal recht von Herzen freuen, dass Lise Meitner fort ist. Sie wenigstens kommt nicht in die Patsche. Und die Kriegsgefahr ist ja nicht das Schlimmste. Es mag ja sein, dass es nicht ganz leicht ist, sich in Stockholm einzugewöhnen, aber denken Sie immer daran, wie Sie hier schon 5,5 Jahre gelitten haben. Heute aber ist es schlimmer denn je. Mächtig ist den Leuten hier der Kamm geschwollen, seit sie die Tschechen eingeengt haben. Nun, sie berührt das nicht mehr. Seien Sie froh. Und dann wünsche ich Ihnen noch, dass Ihre Arbeiten bald wieder in Gang kommen und weiter zu so schönen Erfolgen führen, wie Sie sie hier so oft und bis zum Schluss hatten. Man blickt ja beim 60. Geburtstag schon etwas auf sein Leben zurück. Sie können es mit Stolz tun. Kopf hoch.
Liebe Lise, trotz schrecklicher Müdigkeit will ich wenigstens kurz deinen lieben Brief vom 23. beantworten. Nun kam Ende voriger Woche eine neue Arbeit von Curie und Savage über den 3,5-Stunden-Körper heraus. Dort sind auch Kurven angegeben. Wir sind jetzt dabei, dies nachzumachen und glauben jetzt an seine Existenz. Nach Curies Angaben haben wir die Substanz gefunden. Vielleicht sogar besser als Curie und Savage. Aber genaueres können wir noch nicht sagen. So wie wir etwas wissen, schreibe ich. Curie macht sehr merkwürdige Angaben über die Eigenschaften. Die scheinen in der Tat merkwürdig zu sein. Schade, dass du nicht hier bist, um den aufregenden Curie-Körper mit aufzuklären.
Erster 11. 38. Wie stehen eure Versuche? Ich möchte für mich gern wissen, wie eure Versuche laufen. Das wirst du ja begreifen. Also schreib ohne Sorge, was ihr habt und was du darüber denkst. Ich hoffe ja, Hähnchen, dass von unserer 30-jährigen Arbeitsgemeinschaft und Institutsfreundschaft wenigstens das übrig bleibt, dass du möglichst viel mehr vom Institut erzählst. Es tut mir immer so leid, dass ich dir so viel Scherereien mache. Es ist ja eine schwierige Sache für einen anderen, eine Umsiedlung in ein anderes Land durchzuführen. Besonders, wo jeder von euch so viel zu tun hat. Und für mich ist es auch schwer. Weil natürlich vieles anders geschieht, als ich es mir selbst geordnet hätte. Das musst du auch verstehen. Es ist keine Undankbarkeit von mir. Es ist einfach unvermeidlich. Ich hoffe, Hähnchen, du verstehst, dass das eben Gesagte eine Entschuldigung sein soll dafür, dass ich manchmal irgend spezielle Wünsche äußere. Sag, Hähnchen, jetzt habe ich noch eine Bitte. Ich hoffe, dass niemand auf den Gedanken kommt, meinem diesjährigen Geburtstag eine besondere Bedeutung zu geben. Ich hätte nicht die leiseste Freude dran, wenn so etwas hier jemanden aufmerksam machte. Im Gegenteil, es wäre mir nur unangenehm und würde mich traurig machen.
Wir sind alle dankbar für Ihre Arbeiten, die unsere Wissenschaft und damit unser ganzes Leben so sehr bereichert haben. Dafür, dass Sie diese Arbeiten in Deutschland gemacht haben und für alles, was Sie für die deutsche Physik getan haben. Herzlichst, Ihr Werner Heisenberg.
2.11.38. Wenn du den 7. November 1938 fern von Deutschland, fern von deinen Geschwistern und Freunden zubringen musst, dann wird dies schon keine sehr geburtstägliche Stimmung in dir geben. Wenn du aber dann von einer Reihe guter Freunde einen Gruß erhältst und siehst, wie durch die räumliche Entfernung die alten Freundschaften nicht zu zerstören sind, dann hoffe ich und hoffen andere, dass doch noch so etwas wie eine Geburtstagsfreude aufkommt. Du brauchst aber keinen Schreck zu kriegen, dass man vielleicht das Datum in weiteren unpersönlichen Kreisen bekannt gegeben hätte. Mit Ausnahme von vielleicht einigen Amerikanern, was nicht mehr zu vermeiden war, hat kein Ausländer etwas erfahren. Ein paar Schweden haben etwas erfahren, aber geschworen, es nicht publik zu machen. So glaube ich, du kannst die Glückwünsche wirklich so auffassen, wie sie gemeint sind. Als persönliche Grüße an den Mensch und Freund und nicht an den weltbekannten Atomphysiker. Als alter Freund und Weggenosse sende auch ich dir meine Wünsche. Vor allem hoffe ich, dass sich die Arbeitsmöglichkeit im neuen Institut befriedigend für dich entwickelt und dass du in nicht zu langer Zeit eine Hilfe kriegst, mit der du arbeiten kannst. An Ideen und Problemen wird es dir nicht fehlen, wenn du erst wieder wirklich in der Arbeit drin bist und nicht auf die dringendsten Dinge warten musst. Ich nehme an, dass dir von Otto Robert rechtzeitig ein kleines Album zugehen wird, das in einer Reihe natürlich auch dir bekannter Bilder unseren 30-jährigen gemeinsamen Lebensweg dir ins Gedächtnis zurückrufen soll, wie er mir im Institut jeden Tag immer klar wird. Über den 3,5-Stunden-Körper können wir wirklich nichts Definitives sagen, trotz Tag- und Nachtarbeit, nachdem Curie seit 1,5 Jahren daran sitzt. Wir sind jetzt fast überzeugt, dass es sich um einige Radiumisotope handelt, die sich in Actinium etc. umwandeln. Der Befund ist doch so interessant und unwahrscheinlich, dass wir ihn veröffentlichen möchten, bevor Curie dahinter kommt und bevor sie es von jemand erfahren hat. Du kannst dir denken, dass wir immer wieder Versuche machen, um Irrtümer auszuschließen. Andererseits brennt's. Denn Cook schrieb uns aus Cambridge, dass Feather, Bretscher und er mit starken Neutronenquellen über Uranumwandlungen arbeiten.
Ich will mir brennend gern überlegen, wie Radium oder Actinium-Isotope entstehen können, wenn du mir nur tatsächlich schreiben wolltest. Ich werde es bestimmt niemandem erzählen. Bitte sei lieb und beantworte alle Fragen, auch wenn es noch nicht so definitiv ist. Deine Lise.
19.12.38. Liebe Lise, ich muss gleich auf deine Angelegenheiten zu sprechen kommen, weil du nicht weißt, ob sich noch irgendjemand um deine Sachen kümmert. Bevor du schriebst, hatte ich deshalb noch einmal mit Steil gesprochen. Und dann verabredeten wir, dass ich einmal persönlich auf dem Finanzamt energischer vorspreche. Das habe ich am Samstag getan. Auf dem Amt wurde mir bedeutet, wir sollen eine neue Eingabe machen, etc. Als ich einen kleinen Anfall meines Räuschchens bekam, ging die Sache etwas besser. Ich betonte auch, dass die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft alles dringende Interesse an der Erledigung der Angelegenheit habe. Eine ganz kurze neue Eingabe lässt sich aber nicht umgehen, und diese geht nun mit dem Hinweis auf das Interesse der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft morgen früh dorthin ab. Du kannst mir glauben, dass diese Verschleppungsmethode auch mir sehr nahe geht. Besonders, wo du ja wirklich glauben musst, dass wir die Dinge liegen lassen. Einzelheiten der Unterredung auf dem Amt kann ich hier nicht gut schreiben. Ich hoffe noch immer, die Dinge werden sich zu deinem Besten entwickeln. Aber was man weiter dazu tun kann, weiß ich im Augenblick nicht. Ich glaube auch nicht, dass Telschow viel mehr erreichen würde. Er hat ja auch den Kopf voll. Mein Name in der Ausstellung »Der ewige Jude« macht der Verwaltung auch plötzlich Sorgen. So habe ich heute eine eidesstattliche Versicherung über meine Reichsbürgerschaft abgegeben und reiche meine Papiere in einigen Tagen ein. Wegen der Angelegenheit Mattauch hatte ich bisher auch Schwierigkeiten, weil ein nicht zum Institut gehöriger Aspirant auf deine Wohnung präsentiert worden ist. Ich hoffe, der Vorstoß wird doch noch abzuwenden sein. Zwischendurch arbeite ich, soweit ich dazu komme, und arbeitet Strassmann unermüdlich an den Urankörpern, unterstützt von Lieber und Bohne. Es ist jetzt gleich 11 Uhr abends. Um 11:45 will Strassmann wiederkommen, sodass ich nach Hause kann allmählich. Es ist nämlich etwas bei den Radiumisotopen, was so merkwürdig ist, dass wir es vorerst nur dir sagen. Die Halbwertszeiten der drei Isotope sind recht genau sichergestellt. Sie lassen sich von allen Elementen außer Barium trennen. Alle Reaktionen stimmen. Nur eine nicht. Wenn nicht höchst seltsame Zufälle vorliegen. Die Fraktionierung funktioniert nicht. Unsere Radiumisotope verhalten sich wie Barium. Wir kriegen keine eindeutige Anreicherung mit Bariumbromid oder Chromat etc. Nun habe ich vorige Woche im ersten Stock Thorium-X fraktioniert. Das ging genau wie es sollte. Dann haben Strassmann und ich am Samstag eines unserer Radiumisotope mit Mesothor 1 als Indikator fraktioniert. Das Mesothor wurde programmmäßig angereichert, unser Radium nicht. Es könnte noch ein höchst merkwürdiger Zufall vorliegen. Aber immer mehr kommen wir zu dem schrecklichen Schluss. Unsere Radiumisotope verhalten sich nicht wie Radium, sondern wie Barium. Wie gesagt, andere Elemente, Transurane, Uran, Thorium, Actinium, Protactinium, Blei, Wismut, Polonium, kommen nicht in Frage. Ich habe mit Strassmann verabredet, dass wir vorerst nur dir dies sagen wollen. Vielleicht kannst du irgendeine fantastische Erklärung vorschlagen. Wir wissen dabei selbst, dass es eigentlich nicht in Barium zerplatzen kann. Nur wollen wir noch prüfen, ob sich aus dem Radium entstehende Actinium-Isotopen nicht wie Actinium, sondern wie Lantan verhalten. Alles recht heikle Versuche, aber wir müssen doch klar werden. Jetzt kommen die Weihnachtsferien und morgen ist die übliche Weihnachtsfeier. Wie sehr ich mich darauf freue, nach so langer Zeit ohne dich, kannst du dir denken. Wir wollen aber noch zum Institutsschluss etwas über die sogenannten Radiumisotope für die Naturwissenschaften schreiben, weil wir sehr schöne Kurven haben. Also überleg dir mal, ob sich nicht irgendeine Möglichkeit ausdenken ließe. Eventuell Bariumisotope mit viel höherem Atomgewicht als 137? Falls du irgendetwas vorschlagen könntest, dann wäre es doch noch eine Arbeit zu dreien. Dass wir dauernd Unsinn machen oder sonst irgendwelche Infektionen uns Streiche spielen, glauben wir nicht. Ich muss jetzt wieder zu den Zählern. Ich hoffe, ich kann dir in 2 Tagen noch einmal schreiben. Sollte aber dieser weitere Brief nach dem 24. ankommen, dann möchte ich dir schon heute ein einigermaßen erträgliches Weihnachtsfest wünschen. Das schönste Geschenk wäre ja, Gustis Mann und Gusti brächten günstige Nachrichten und möglichst bald sich selbst. Aber da ich bisher nichts gehört habe, fürchte ich, es ist immer noch nichts Positives zu melden. Edith hat sich über die schönen Taschentücher sehr gefreut. Sie hat noch immer etwas Fieber. Habt ihr es auch so kalt? Schreib mir recht bald. Herzliche Grüße, dein Otto.
21.12.38 Lieber Otto, herzlichen Dank für deinen lieben Brief und alle deine Mühe. Du kannst mir glauben, dass ich verstehe, dass du allerlei im Kopf hast. Ist die Unterredung mit Bosch zu deiner Zufriedenheit ausgefallen? Wie war die Weihnachtsfeier? Und Ediths Geburtstagsfeier? Hat sie sie gut vertragen oder hat es sie aufgeregt? Eure Radiumresultate sind sehr verblüffend. Ein Prozess, der mit langsamen Neutronen geht und zu Barium führen soll. Seid ihr übrigens ganz sicher, dass die Radiumisotope vor den Actiniumisotopen stehen? Ich glaube mich ja zu erinnern, dass du einmal geschrieben hast, ihr hättet die Zunahme des Actiniums aus dem Radium beobachtet. Ist es so? Und wie ist es mit den daraus entstehenden Thor-Isotopen? Aus Lantan müsste ja Zer entstehen. Mir scheint vorläufig die Annahme eines so weitgehenden Zerplatzens sehr schwierig. Aber wir haben in der Kernphysik so viele Überraschungen erlebt, dass man auf nichts ohne weiteres sagen kann, es ist unmöglich. Ich werde Freitag sehr wahrscheinlich auf etwa eine Woche nach Kungälv fahren. Wenn du also inzwischen schreibst, so adressiere bitte dorthin. Sehr viele herzliche Grüße euch allen und alles Liebe und Gute, auch zum neuen Jahr. Deine Lise.
28.12.38 Liebe Kollegin, ich will dir noch schnell einiges über meine Barium-Fantasien etc. schreiben. Vielleicht ist Otto Robert bei dir in Kungälv und ihr könnt ein bisschen darüber diskutieren. Wäre es möglich, dass das Uran-239 zerplatzt in ein Barium und ein Masurium? Ein Barium-138 und ein Masurium-101 ergäbe 239. Auf die genaue gegenseitige Massenzahl kommt es nicht an. Es könnte auch 136 plus 103 oder was Ähnliches sein. Mit den Ordnungszahlen klappt natürlich die Geschichte nicht. Da müsste man einige Neutronen sich in Protonen verwandeln lassen, damit die Ladungen herauskämen. Ist das energetisch möglich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass unsere Radiume die Eigenschaften des Bariums haben. Wenn etwas dran ist, würden die Transurane, einschließlich Ausonium und Hesperium, sterben. Ich weiß nicht, ob mir dies nicht doch sehr leid täte.
1.1.39. Lieber Otto, ich beginne das neue Jahr mit einem Brief an dich. Möge es für alle, die uns angehen, ein gutes Jahr werden. Wir haben eure Arbeit sehr genau gelesen und überlegt, vielleicht ist es doch möglich, dass ein so schwerer Kern zerplatzt. Du wirst ja wohl verstehen, dass die Frage der Richtigkeit der Transurane für mich auch eine sehr persönliche Seite hat. Wenn die ganze Arbeit der letzten Jahre unrichtig war, so kann das nicht nur von einer Seite festgestellt werden. Ich bin ja mitverantwortlich dafür gewesen und muss also irgendeine Form finden, an einer Zurücknahme mitbeteiligt zu sein. Eine gemeinsame Zurücknahme ist vermutlich undurchführbar. Also müsste gleichzeitig eine von euch und eine von mir geschriebene Darlegung natürlich im gegenseitigen Einverständnis erfolgen. Ihr seid ja, falls die Transurane verschwinden, in der sehr viel besseren Lage, es selbst herausgefunden zu haben, während ich nur eine 3-jährige Arbeit zu widerrufen habe. Keine gute Empfehlung für meinen neuen Anfang. Aber da ist nichts zu ändern. Übrigens bin ich aber doch keineswegs überzeugt, dass die Transurane schon erledigt sind. Ich bin natürlich sehr gespannt, was Strassmann meint und hoffe, du schreibst gleich, was ihr darüber denkt und wie es sich sicherstellen lässt.
3.1.39. Liebes Tantal, erst heute habe ich mit Bohr über das platzende Uran sprechen können. Die Unterhaltung dauerte nur 5 Minuten, da er sofort und in allem mit uns einig war. Er wunderte sich bloß, dass er nicht früher an diese Möglichkeit gedacht hatte, die so direkt aus den jetzigen Vorstellungen über den Kernbau folge. Er war auch ganz einig mit unserer Ansicht, dass dieser Zerfall eines schweren Kernes in 2 große Stücke ein fast klassischer Vorgang ist, der unter gewissen Energien gar nicht, schon wenig darüber, aber sehr leicht geht. Bohr will es sich heute Abend noch quantitativ überlegen und morgen mit mir wieder darüber sprechen. Ich selbst habe mir nichts Neues zu der Sache überlegt, hatte auch viel zu tun. Aber wenn ich dich, wie verabredet, Donnerstag kurz nach 6 anrufe, werde ich mir die Geschichte noch einmal anhand des periodischen Systems überlegt haben und werde dir dann wohl auch über eine mehr endgültige Stellungnahme Bohrs berichten können.
3.1.39. Lieber Otto, ich bin jetzt ziemlich sicher, dass ihr wirklich eine Zertrümmerung zum Barium habt und finde das ein wirklich wunderschönes Ergebnis, zu dem ich dir und Strassmann sehr herzlich gratuliere. Jedenfalls habt ihr ein weites, schönes Arbeitsgebiet jetzt vor euch. Und du kannst mir glauben, dass, wenn ich auch jetzt mit sehr leeren Händen dastehe, ich mich doch über die Wandelbarkeit dieser Befunde freue.
8.1.39. Liebes Tantal, also hier schicke ich dir einen Entwurf zu der geplanten Notiz. Sie ist ziemlich lang geworden, etwa 2 Spalten Nature. Und Notizen sollen im Allgemeinen nur 1 Spalte lang sein. Aber ich glaube doch, dass es gehen wird. Die Formulierung ist noch nicht durchweg so schön, wie ich möchte, weil ich ja noch mit Änderungen rechne und mir daher mit der Formulierung nicht sehr große Mühe gegeben habe. Was meinst du zu dem Versuch, die Recoil-Kerne mit einem Proportionalverstärker nachzuweisen? Jeder solche Kern sollte so etwas wie 100 Megaelektronenvolt kinetische Energie haben und auch Ionisierung verwenden. Das wären also ungeheure Ionenmengen, die man vielleicht selbst auf dem Untergrund der Uran-Alpha-Strahlung noch nachweisen könnte. Entschuldige, dass so viel in die Arbeit hineinkorrigiert ist, aber sie ist ja wohl noch leserlich und ich wollte sie nicht noch einmal abschreiben. Ich habe einen ersten Entwurf am Freitag geschrieben und bin damit auf Bohrs Bitte noch am Abend nach Karlsberg hinausgefahren, wo er die Sache noch einmal ausführlich mit mir diskutierte. Er ließ sich meine Abschätzung der Oberflächenspannung vorrechnen und war völlig damit einverstanden. Ich habe dann am nächsten Morgen mit der Niederschrift dieses Entwurfs begonnen und konnte Bohr noch 2 Seiten an die Bahn bringen. Wo er sie einsteckte zum Lesen, hat er keine Zeit mehr. Nun bin ich also gespannt, was du dazu sagst. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendeinen Punkt vergessen habe, weiß aber nicht was. Nachdem gestern die Arbeit von Hahn und Strassmann hier erschienen war, habe ich die ganzen Dinge etwas diskutiert, vor allem mit Platschek, der vorläufig noch skeptisch ist, aber das ist er ja immer. Heute früh ist er nach Paris zurückgeflogen und fährt dann bald nach Amerika zu Bethe. Hevesy, als er die Arbeit sah, sagte sofort, die Curie hätte ihm schon im Herbst erzählt, sie bekäme ganz leichte Elemente aus dem Uran, aber sie hat offenbar sich nicht getraut, das zu publizieren. No, sie hat schließlich den Nobelpreis. Sie kann zufrieden sein.
14.01.39 Unsere Nature-Notiz wird morgen abgeschickt werden und dann vermutlich in circa 3 Wochen erscheinen. Dass mein äußerliches Leben nicht behaglich sein kann, wenn man seit Monaten in einem Zimmer mit halb ausgepacktem Koffer lebt, wenn man etwas schreibt, die Papiere auf Koffern und Stühlen und Bett ausbreiten muss, ist nicht von großer Bedeutung. Meinen Vortrag habe ich schon vor 14 Tagen ganz zurückgenommen. Das habe ich dir auch geschrieben. Ich glaube doch nicht mehr an die frühere Deutung unserer Versuche. Dann will ich doch nicht mehr, dass diese Deutung in einem nur einmal jährlich erschienenen Buch gedruckt wird. Die neue Deutung ist ja auch viel schöner und einleuchtender. Es ist wirklich eine wunderbare Sache. Fünfter 2.39 Lieber Otto, mir geht es wenig gut. Ich habe hier eben einen Arbeitsplatz und keinerlei Stellung, die mir irgendein Recht auf etwas geben würde. Versuche dir einmal vorzustellen, wie das wäre, wenn du statt deines schönen eigenen Instituts ein Arbeitszimmer in einem fremden Institut hättest, ohne jede Hilfe, ohne alle Rechte und mit der Siegbahnschen Einstellung, der nur große Maschinen liebt und sehr sicher und selbstbewusst ist. Und ich mit meiner inneren Unsicherheit und Befangenheit, dass ich all die Kleinarbeit machen muss, die ich 20 Jahre lang nicht gemacht habe. Natürlich ist es meine Schuld. Ich hätte viel besser und viel früher mein Fortgehen vorbereiten müssen, hätte von den wichtigsten Apparaten wenigstens Zeichnungen haben müssen. Das Wesentliche ist eben, dass ich mit so leeren Händen hergekommen bin. Jetzt wird Siegbahn allmählich glauben, besonders nach euren so schönen Ergebnissen, dass ich überhaupt nichts gemacht habe. Und du auch die ganze Physik in Dahlem gemacht hast. Ich verliere allmählich allen Mut. Verzeih diesen unfrohen Brief. Ich hatte ja früher nie geschrieben, wie schlimm es eigentlich ist. Ich weiß manchmal nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Wahrscheinlich geht es vielen, die weggegangen sind, so wie mir. Aber darum ist es doch sehr schwer. Sechster 2. 1939. Lieber Walter, ich muss alle Kleinarbeit, die ich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht habe, machen. Und ich habe weder die ruhige Hand noch die guten Augen, die man dazu braucht. Und es kommt mir so sinnlos vor, dass ich sitze und kitte und löte. Ich habe leider wirklich alles verkehrt gemacht. Und jetzt bin ich so mutlos. Und wenn ich auch glaube, früher einmal etwas Ordentliches gemacht zu haben, ich habe jetzt gar kein Zutrauen mehr zu mir. Die Schweden sind so sehr auf Äußerlichkeiten. Ich passe schlecht hierher. Und obwohl ich mich bemühe, es nicht zu zeigen, schadet mir meine innere Unsicherheit sehr. Und nimmt mir das ruhige Überlegen. Hahn hat jetzt in Fortsetzung unserer letzten gemeinsamen Arbeiten ganz wunderbare Dinge gefunden. Der Urankern zerplatzt in leichtere Kerne. Und so sehr mich diese Resultate wissenschaftlich und persönlich für Hahn freuen, so denken hier jetzt manche Menschen, dass ich überhaupt nichts gemacht habe. Alle diese Dinge drücken so auf mich, dass ich selbst alles Vertrauen zu mir verliere. Dabei bemühe ich mich wirklich, etwas Mut zu behalten und sage mir selber immer wieder, dass ich doch bisher ganz anständige Physik gemacht habe. Aber unter den jetzigen Bedingungen werde ich nichts Vernünftiges machen können. Und die Angst vor diesem leeren Gefühl lässt mich gar nicht los.
Siebter 2. 1939. Liebe Lise, ich glaube, du kannst dir doch nicht recht denken, wie mich deine Lage drückt und wie froh ich wäre, dir etwas helfen zu können. Im Kleinen habe ich mich bemüht, dies zu tun, wo ich konnte. Im Großen kann ich es ja nicht. Du kannst mir glauben, ich schäme mich manchmal etwas, dass wir so schnell klare Resultate bekommen und du sitzt in Stockholm im leeren Institut. Aber aus der Geschwindigkeit, mit der dies aufgegriffen wird, musst du auch verstehen, dass wir rasch weiterkommen wollen. Wir haben bei der ganzen Arbeiterei die Physik absolut nicht berührt, sondern immer und immer wieder nur chemische Trennungen gemacht. In dieser Sache ist mir die Arbeit über das Uran ein vom Himmel gesandtes Geschenk.
Mir geht es mit dem Schlafen recht schlecht. Und die Leute sagen, ich wäre dünn wie ein Strich. Aber ich fühle mich gesundheitlich ganz in Ordnung, obwohl ich einen Kopf voller Sorgen habe. Und dass man kein Buch zur Hand hat, nach dem man greifen möchte. Dass alles fehlt, was man im gewohnten Gebrauch liebgewonnen hatte, macht einen heimatlos. Etwas komme ich mir wie ein Toter vor, dessen Stimme nicht mehr gehört werden kann.
Liebe Lise, Edith hat dir in ihrem Brief bereits für das reizende Packerl gedankt, das du uns geschickt hast. Auch ich danke dir herzlich dafür. Wir werden direkt verwöhnt, denn wir hatten zur Weihnachtszeit außerdem noch Butter und Käse von Frank, aus Holland überwiesen, und Butter und etwas Kaffee von Costa. Letzterer ist mir noch wertvoller als Butter. Er schickte ein halbes Pfund Kaffee und ein Kaffee-Extraktpulver der Firma Nestlé, sogenannter Nest-Kaffee. Auch für deinen Brief vom 9.1. danke ich dir sehr. Er kam vor ein paar Tagen an, natürlich wie alle Briefe, geprüft.
25.03.40 Lieber Herr von Laue, da ich gerne wieder Nachricht von Ihnen haben möchte, muss ich wohl auch selbst wieder schreiben. Zu erzählen gibt es wirklich nichts. Die Tage verlaufen äußerlich sehr gleichmäßig. Nichts, auf das man sich ein klein bisschen freuen würde. Und immer die Sorge, was passiert in der Welt. Heute habe ich einen Spaziergang durch den Wald gemacht. Der Schnee liegt ganz hoch. Es war ganz still und einsam. Und man wurde an die Selmer Lagerlöfschen Weihnachtslegenden erinnert. Aber es ist Ostern. Was nützt es uns, wenn man uns erzählt, dass seit mehr als 100 Jahren kein so langer und harter Winter in Schweden war? Es gibt heute so vieles, was vor 100 Jahren nicht war, durch das die Menschen durchkommen müssen.
24.02.40 Dear Auntie, yesterday I got your manuscript. It seems very satisfactory that your capture cross-section of uranium agrees so well with earlier determinations. I am very much interested in these things because I've been studying, so far theoretically, the possibility of a chain reaction, which still seems to exist, perhaps even without isotopic separation. During the last 2 months, I have collected sources, a counter and circuit, some dysprosium and other things, and now I hope soon to start actual measurements with a view of redetermining the data on which the possibility of a chain reaction depends. Outside the laboratory, there is very little to report. On Thursday, I went to the dance of the university staff and enjoyed myself. I know now a fair number of my colleagues and their wives, and I'm being more and more frequently invited. It's late and I'm sleepy, so I shall stop now, but I promise to write soon again.
8.7.40 Der Wunsch zu begreifen, was eigentlich diesen Ereignissen, die fast den Charakter von Naturereignissen haben, zugrunde liegt, ist bei mir beinahe so stark wie der Schmerz über das viele Leid und Unglück, das über so unzählige Menschen gebracht wird.
31.01.41 Bitte tun Sie doch etwas für unsere Briefmarkensammlung. Zwar dürfen Sie dem Briefe nicht Marken beilegen, das ist jetzt unzulässig, aber Sie könnten doch statt 4 Marken zu 10 Öre einmal eine zu 40 Öre aufkleben.
9.03.41 Dearest Otto Robert, as I am told that airmail letters going via Moscow-Baghdad to England are now admitted. So I will try to send this letter by this way. There is not much to tell about myself. Siegbahn has asked me to give some informal lectures on nuclear physics for him and the people of the institute, and of course I agreed to do that. But honestly speaking, I do not much enjoy giving these lectures. A small country has many difficulties that do not arise in a larger one. People living in a small country have not so many opportunities to make their way, and the consciousness of this fact makes them a little narrow-minded, or rather jealous, one of the other. So they are not very capable of enjoying mentally the nice scientific results of other people.
Jetzt habe ich wieder länger nicht geschrieben, als ich eigentlich wollte. Manchmal ist man mit seinen Gedanken so eingefangen von den Weltereignissen, dass alles andere ganz im Hintergrund steht. Und Briefe über Weltgeschichte zu schreiben, hat keinen Sinn.
3.10.41 Kürzlich kam ein Brief von Ihnen vom 17.09. und 20.09. Er klang so todunglücklich. Da muss ich Ihnen sagen, dass Sie anscheinend einen Fehler begehen. Sie lassen sich vom Mitleid packen. Kant aber lehrt, dass es unmöglich Pflicht sein könne, die Summe des Leides in der Welt durch Mitleid noch zu vergrößern. Und diese Zeiten sind wahrhaftig dazu angetan, die Richtigkeit seines Ausspruchs zu erhärten.
26.02.42. Dein Wunsch für ein erfolgreiches Jahr klingt beinahe wie eine Ironie, die von dir natürlich nicht beabsichtigt war. Aber wenn du meine Arbeitsbedingungen kennen würdest, dieser Tage sagte ich zum Manne, ob ich nicht doch gelegentlich etwas bestrahlt bekommen könnte, worauf er sein Notizbuch herauszog und sagte, an welchem Tag? Es müssen nämlich alle Arbeiten durch mich gehen. Er will nicht, dass die jungen Leute und ich miteinander reden. Sie tun es ja trotzdem und holen sich Rat bei mir. Aber dass man nicht wirklich arbeiten kann, wenn man nicht das, was man sich überlegt hat, mit den notwendigen Abänderungen versuchen kann, wirst du wohl verstehen.
15.03.42. Liebe Lise, du beklagst dich, dass ich nicht oft genug schreibe. Mir ist oft gar nicht danach zumute. Ich weiß, dass dir Max sehr häufig schreibt. Er ist darin anders veranlagt. Seine gewisse innere Unruhe reagiert er durch ausgedehnten Briefwechsel mit seinen alten Freunden ab. Das ist in der jetzigen Zeit eine sehr angenehme Eigenschaft, aber sie ist nicht allen gegeben.
1.2.42. Liebes Fräulein Meitner, ob es wohl bei Ihnen ebenso kalt ist wie hier? Die strengste Kälte scheint zwar schon vorüber zu sein, sie ging in der Nacht bis zu minus 20 Grad Celsius, während wir jetzt höchstens noch minus 8 Grad haben. Bei den besonders kalten Wintern, die wir seit Kriegsbeginn haben, könnte man fast vermuten, die Amerikaner hätten den Golfstrom abgestellt und so Europa seiner natürlichen Heizung beraubt. Aber unsere Geographen wollen das nicht glauben. Vielleicht haben sie recht.
20.04.42. Vor 14 Tagen war Dr. Möller ein paar Tage hier und hat uns zwei sehr schöne Vorträge über seine Theorie der Kernkräfte und des damit zusammenhängenden Beta-Zerfalls gehalten. Ich hatte ihn einen Abend bei mir und das war sehr nett und angenehm. Er erzählte viel von Nils und dem Institut. Und das meiste war erfreulich und befriedigend. Halb amüsant und halb betrüblich war sein Bericht über einen Besuch von Werner Heisenberg und Karl Friedrich von Weizsäcker. Ich war ziemlich traurig über das Gehörte. Ich hatte einmal menschlich sehr viel von beiden gehalten. Es war ein Irrtum. »29.06.42. Dass man nie zu einem Menschen sagen kann, weißt du noch, oder erinnerst du dich? Alle Brücken zu der Vergangenheit sind abgebrochen. Man ist sehr einsam geworden.« Wissenschaftlich lebe ich wie ein Robinson auf einer Insel. In meinem Alter eine sehr hoffnungslose Tatsache. Es ist die Musik, die einem so viel schenken kann. Und dem bittersten Alltag den Trost unzerstörbarer Werte gibt.
»23.07.42. Liebes Fräulein Meitner, Seit meinem letzten Berichte ist wieder eine Woche vergangen. Eine Woche ohne viele Ereignisse. Man geht allmählich in die Ferien über, die freilich nicht mehr so heißen, sondern als vorlesungsfreie Zeit bezeichnet werden. Eine Darmverstimmung, welche schwerer als bei mir bei Otto Hahn auftrat, befördert diesen Prozess. Übrigens sind wir beide schon wieder auf dem Damm. Ich konnte gestern das Mittagessen durchaus gutieren, welches die Universität zu Ehren des französischen Mathematikers Gaston Julliat im Adlon gab. Geräucherter Aal, eine Tasse Fleischbrühe, 2 große Stück Gänsebraten pro Person mit 9 Kartoffeln, grünen Erbsen und Bohnen, Eis und Käse, dazu deutschen Weiß- und Rotwein. Hinterher Bohnenkaffee und Cognac. So leben wir. So leben wir. Allerdings nicht alle Tage.
1.10.42. Liebe Lise, mein Ehrgeiz nach der schlanken Linie ist mit 120 Pfund netto jetzt mehr als befriedigt. Und ich bemühe mich sehr, wieder zuzunehmen. Es gelingt nicht ganz leicht. Mit deinen 93 Pfund brutto kannst du mir aber auch gar nicht gefallen. Du hast doch auch erheblich abgegeben. Bekommt ihr in Schweden noch Vademecum Mundwasser? Wenn ja, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ein Gläschen damit einmal einem hierher reisenden Kollegen mitgeben wolltest. Oder könnte man es schicken? Ich entbehre ein Zahnwasser sehr. Sonstige Sachen habe ich noch.
22.11.42. Liebes Fräulein Meitner, heute ist Totensonntag. Wir haben vieler zu gedenken, die vor einem Jahre noch lebten und die wir zum Teil schmerzlich vermissen.
My dear boy, nearly half a year has passed without I have got a letter from you, and I cannot help being rather disappointed. What could I do in order to entice you to answer? In the beginning of March, has Laue been here? You may imagine what a pleasure it was for me to meet him. He gave some lectures, one on a theory of supraconduction, based on a theory of London, and in a second lecture, he told the story of the detection of the X-ray interference, and the way he did it showed clearly what a nice and generous fellow he is.
5.11.43. Dear Auntie, this time my birthday letter will be about 2 weeks late, and I'm very sorry for this. But during the last days I've been so constantly occupied with all sort of things that I simply had to postpone writing from one day to another. Tonight I'm fire-watching at the laboratory, and that gives me a chance to writing, but I haven't got my typewriter here. Fire-watching is almost a formality nowadays. There have been no air raids here for many months. But of course, this lull may be broken at any time. My plans are at present not clear. I shall let you know in a few days as soon as things are settled. I've got plenty of work, but I'm not neglecting my social life either. I had chamber music with friends last night, and I'm going to a dance tomorrow. And I've been to some good concerts. We had Uncle Niels here for some days, and I enjoyed his visit very much. We talked a lot about old friends and old times. By the way, don't stick your stamps too near to the edge of the envelope. They got easily damaged in the mail and are then useless to my collecting friends. Now I hope you will remain in a good health and good cheer until the day not too distant now, I think, when we shall be able to meet again in peace and freedom. I shall be with you with my kindest thoughts all Sunday. With all my love, Robert.
29.07.43. Jetzt habe ich die Schreibmaschine schon verpackt und muss Ihnen noch von unserem Garten erzählen. Da haben wir ein Exemplar einer Dahlienart, die den Handelsnamen Weltfrieden führt. Sie kam im Gegensatz zu ihren Nachtkerzen nicht recht voran. Am 25. Juli, genau an diesem Tag, blühte sie ihre erste Blüte in schönster Pracht hervor. Sie hat noch viele Knospen.
12.10.43 Lieber Otto, ich war sehr glücklich, dass ich einmal ausführlich und aufrichtig sprechen konnte. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass du dir so viel Zeit für mich freigehalten hast. Es ist dadurch alles leichter für mich geworden. Ich werde wieder mit Freude an die gute alte Zeit denken können. Eine Zeit, ausgefüllt mit befriedigender Arbeit und einem Freundeskreis, der mir sehr viel bedeutet hat und in dessen Mittelpunkt immer du und die Deinen gestanden haben.
16.10.43 Liebe Lise, danke für deinen Brief. Er bestätigt mir, was ich schon im Verlauf unseres Zusammenseins allmählich bemerkt hatte, dass wir wieder aufrichtig miteinander sprechen können und dass der Schleier berechtigter und unberechtigter Verstimmungen dem Gedanken an unsere langjährige Freundschaft gewichen ist. Hier in Budapest kann man noch sehr gut leben, aber alles ist außerordentlich teuer geworden. Solch schöne und praktische Einkäufe wie in Stockholm kann man deshalb nicht machen. Es hat ja auch fast keinen Sinn mehr und man kann sich nicht über Einkäufe freuen, denn man weiß ja nicht, wie lange man noch ein Dach überm Kopfe hat. Vor etwas über 30 Jahren, im Sommer 1913, war ich mit Edith hier. Wir besuchten damals von Wien aus Hevesy. Was ist seit dieser Zeit alles geschehen? Wenn ich in Berlin zurück bin, dann schreibe ich bald wieder. Für heute herzliche Grüße, dein Otto.
31.12.43 Eigentlich wollte ich Ihnen erst im neuen Jahre wieder schreiben. Aber der Silvesterabend bringt Stunden der Erinnerung, die sich am besten zum Briefschreiben eignen. Für den gebräuchlichen Silvesterunfug habe ich niemals hingehabt. Ich finde, der Jahreswechsel ist zum Nachdenken da. Über Vergangenheit und Zukunft, zur Erinnerung an Freunde, die man lange nicht gesehen oder vielleicht ganz verloren hat und so weiter. Und wohl nie war mehr Stoff zu solchen Nachdenken da als diesmal. Nun, Sie mögen sich das selbst weiter ausmalen. In einem Jahre kann ich vielleicht ausführlicher über dieses Thema schreiben. Heute muss ich Ihnen zunächst eine Postkarte abschreiben.
Gutshof Rogetz, Elbe, Bezirk Magdeburg, 18.02.44 Lieber Kollege, gestern empfing ich ein Telegramm meines Sohnes mit der Nachricht, dass mein Haus in der Wangenheimstraße bei dem Fliegerangriff auf Berlin total zerstört worden ist und nichts Wesentliches gerettet werden konnte. So ist Ihre Vorsorge für die Bergung der Bücher schnell gerecht geworden. Schade, dass ich nicht bei Zeiten noch mehr in Sicherheit gebracht habe. Aber das ist nun nicht mehr zu ändern. Einstweilen grüßt Sie herzlichst, Ihr Max Planck.
Was habe ich in diesem Hause alles erlebt, seit Planck dort mit mir über die Umkehrbarkeit der Spiegelung und Brechung diskutierte und die Nicht-Additivität der Entropie dabei herauskam? Das war 1906, noch zu Lebenszeiten Ludwig Boltzmanns, dessen 100. Geburtstag heute ist. Tempora mutantur.
Ich bin gewiss glücklich, dass die Invasion endlich begonnen hat. aber ich fürchte mich etwas davor, was die Deutschen noch alles tun werden, wenn die Lage verzweifelt wird. Ich bin jetzt sehr gespannt zu wissen, ob die Robotflugbomben etwas mit Uranbomben zu tun haben. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber ich weiß andererseits, dass das Institut, das sich hauptsächlich mit den betreffenden Versuchen beschäftigt, von Berlin nach Süddeutschland verlegt worden ist. Das gibt mir zu denken und macht mich unruhig, ob es nicht vielleicht doch möglich ist, solche Uranbomben zu machen. Nun möchte ich noch ganz etwas anderes sagen, was mir ein bisschen am Herzen liegt. Sie schreiben in einem der früheren Briefe etwas über die Beschaulichkeit meines Lebens. Wenn Sie damit ein gegen Bombenanfälle gesichertes Leben meinen, so haben Sie natürlich vollkommen recht. Aber Sie haben vermutlich erheblich mehr damit gemeint. Und das fand ich etwas schmerzhaft. Ein Leben sozusagen in luftleerem Raum, ohne befriedigenden Lebensinhalt und ohne jede Zukunftssicherung. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie es nicht führen sollen. Schon der tägliche Kampf um jede notwendige Kleinigkeit für die experimentelle Arbeit ist eine genügende Belastung. Ich verstehe sehr gut, dass gegenüber dem großen Weltgeschehen das Einzelleben sehr bedeutungslos geworden ist. Und doch freuen selbstverständlich auch Sie sich, der Sie so mitten in dem härtesten Erleben stehen, über jedes Stück Ihres Mobiliars, das Sie retten konnten. Jeder Mensch muss letzten Endes sein eigenes Leben leben. Und alles Schwere wird etwas leichter, wenn man sich des Mitgehens der Freunde sicher weiß.
20.08.44 Bitte, Lise Meitner. Was Ihnen fehlt, ist im Grunde doch einzig und allein die Zusammenarbeit mit Otto Hahn. Über alles andere kämen Sie leicht hinweg. Nun müssen Sie sich einmal klar machen, dass niemand Anspruch auf ein so unwahrscheinliches Glück hat, wie es die 30-jährige Zusammenarbeit zweier so kongenialer Menschen darstellte. Ich zitierte Ihnen schon einmal: Wer im Besitz ist, der lerne zu verlieren. Und wer im Glück ist, der lerne den Schmerz. Jetzt ist der Zustand für Sie eingetreten, unter dem die meisten anderen das ganze Leben hindurch arbeiten, nämlich im Wesentlichen auf sich allein angewiesen zu sein. Es geht auch so. Und dann denken Sie doch an das, was bevorsteht und Ihnen vielleicht auch helfen kann. Thank you. 15.09.44. Den schweren Angriff auf Stuttgart, der vor 3 Tagen stattfand, konnten wir des klaren Wetters wegen hier gut beobachten. Wir sahen die vielen anfliegenden Maschinen und die Zielzeichen, an denen sie abwarfen, hörten auch gelegentlich Einschläge, wenngleich nur schwach. Aber wir sahen auch physikalisch Interessantes. Der ganze Himmel war ja voll von Kondensstreifen, die die Bomber hinterlassen hatten. Über diese zogen andere, dunkle und helle, äquidistante gerade Streifen hinweg, und wir einigten uns auf die Vermutung, dass dies Druckwellen von den Explosionen sind. Wo Druck und Temperatur sich etwas über die der Umgebung erheben, verdampfen die kondensierten Tröpfchen zum Teil. Wo sie sich senken, wächst ihre Zahl. Einmal sah ich übrigens auch einen einzelnen hellen Streifen. Die Berechnung der Winkelgeschwindigkeit der Wanderung gibt etwas nach unseren qualitativen Beobachtungen Glaubhaftes. Die Schallgeschwindigkeit beträgt ja 1/3 Kilometer pro Sekunde. Das ergibt bei der geschätzten Höhe von 10 Kilometer eine Winkelgeschwindigkeit von 1/30 gleich rund 2 Grad pro Sekunde.
Oktober 44. Die Arbeit geht langsam. Und manchmal ist es auch schwer, seine Gedanken darauf zu konzentrieren. Wenn nur die Welt aus diesem Hexenkessel herauskäme. Man kann kaum an etwas anderes denken, als an die fortlaufenden Ereignisse. Alles andere ist so nebensächlich geworden. Selbst die wissenschaftliche Arbeit erscheint mir manchmal ganz sinnlos.
7.11.44. Fürwahr ein frischer, fröhlicher Krieg. Du hast einiges über Wien gehört? Lass dir von anderen Städten im Westen erzählen und den damit zusammenhängenden Schicksalen. Aber nun wird ja endlich der Volkssturm aufgestellt. Da muss es ja anders werden. Viele herzliche Grüße, dein Otto.
3.12.44. Ich habe Ihnen und Ihrer lieben Frau für viele freundschaftliche Briefe und Ihr getreues Gedenken zum Geburtstag zu danken und hätte es längst tun sollen. Aber manchmal fällt mir das Schreiben so schwer. Jedes Mal, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, ist mein erster Gedanke, wenn man nur eine halbe Stunde miteinander sprechen könnte. Inzwischen habe ich auch Ihren kleinen autobiografischen Aufsatz bekommen und war richtig gepackt von ihm. Sie haben wirklich verstanden, das Gute zu nehmen, wo es sich bot, und alles Wertvolle in Ihnen zu reichster Entwicklung gestaltet. Was Sie über Vater Planck schrieben, hat ein sehr starkes Echo in meiner eigenen Einstellung zu ihm. Ich danke ihm so viel, nicht nur in meiner wissenschaftlichen Entwicklung, sondern menschlich. Außer meinen Eltern hat kein anderer Mensch einen so starken Einfluss auf meinen Lebensweg gehabt wie er.
Liebe Lise, dein erster Brief an Edith am 24.01. kam vorgestern an. Edith dankt sehr dafür und für das gut passende Urband. Den Kalender habe ich mir gleich genommen. Mein Vorjähriger war ein ungarischer. Von Max hast du die Trauernachricht über Erwin Planck gehört. Nelly hat sie dem Vater überbracht. Wie viele Schicksalsschläge hat der alte Mann über sich ergehen lassen müssen? Wir hoffen, dass er diesen noch bis zum Frieden überlebt. Was ihnen die Zukunft bringen wird, weiß man nicht. Mit uns Alten ist nicht mehr viel los und wir haben nicht mehr viel zu erwarten. Ich bewundere Max, wie er in dieser Zeit wie besessen arbeiten kann. Vielleicht reagiert er damit alles andere ab. Ich kann das nicht. Herzliche Grüße, dein Otto. 25. März 1945. Die Ereignisse überstürzen sich jetzt so, dass alles längst überholt ist, bis man Nachricht von jemandem hat. Ich freue mich, dass du wieder eine Arbeit fertig hast und sie mittlerweile wohl schon erschienen ist. Mit unserer Produktion ist es seit dem 15. Februar 1944 sehr spärlich geworden. Straßmann und ich, das heißt Straßmann, denn ich selbst bin kaum mehr experimentell tätig, haben Neues seit dieser Zeit nicht veröffentlicht. Im Übrigen schreibt man sich jetzt eigentlich Abschiedsbriefe. Man weiß ja nicht, wann und ob man sich wieder sieht. Drum auch heute von hier aus, lebe wohl. Vielleicht überleben wir die nächste Zeit. Dir selbst alles Gute. Herzliche Grüße auch den Geschwistern. Dein Otto. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, or its cost, but the achievement of scientific brains in making it work. What has been done is the greatest achievement of organized science in history.
Lieber Otto, diesen Brief wird ein Amerikaner mitnehmen. Er wird ihn gleich holen. Und ich schreibe also in großer Eile. Und dabei habe ich so vieles zu sagen, was mir am Herzen liegt. Behalte das bitte im Auge und lies ihn bitte mit der Zuversicht an meine unerschütterliche Freundschaft. Ich habe dir in diesen Monaten in Gedanken sehr viele Briefe geschrieben, weil mir klar war, dass selbst Menschen wie du und Laue die wirkliche Lage nicht begriffen hatten. Ihr habt auch alle für Nazi-Deutschland gearbeitet und habt auch nie nur einen passiven Widerstand zu machen versucht. Gewiss, um euer Gewissen loszukaufen, habt ihr hier und da einem bedrängten Menschen geholfen, aber Millionen unschuldiger Menschen hinmorden lassen und keinerlei Protest wurde laut. Ich muss dir das schreiben. Denn es hängt sehr viel für euch und Deutschland davon ab, dass ihr einseht, was ihr habt geschehen lassen. Es ist hier im neutralen Schweden schon lange vor Kriegsende diskutiert worden, was man mit den deutschen Gelehrten nach Beendigung des Krieges tun soll. Wie mögen erst die Engländer und Amerikaner darüber denken? Ich und viele andere mit mir meinen, ein Weg für euch wäre, eine offene Erklärung abzugeben, dass ihr euch bewusst seid, durch eure Passivität eine Mitverantwortung für das Geschehene auf euch genommen zu haben und dass ihr das Bedürfnis habt, soweit das Geschehene überhaupt gut gemacht werden kann, dabei mitzuwirken. Aber viele meinen, es sei zu spät dafür. Diese sagen, ihr hättet erst eure Freunde verraten, dann eure Männer und Kinder, indem ihr sie in einem verbrecherischen Krieg ihr Leben habt einsetzen lassen. Und schließlich hättet ihr auch Deutschland selbst verraten, weil ihr, als der Krieg schon hoffnungslos war, euch nicht einmal gegen die sinnlose Zerstörung Deutschlands gewehrt habt. Das klingt erbarmungslos. Und doch glaube mir, es ist ehrlichste Freundschaft, warum ich dir das alles schreibe. Dass die übrige Welt Deutschland bedauert, könnt ihr nicht wirklich erwarten. Was man in diesen Tagen von den unfassbaren Gräueln in den Konzentrationslagern gehört hat, übersteigt alles, wovor man sich gefürchtet hatte. Als ich im englischen Radio einen sehr sachlichen Bericht über Belsen und Buchenwald hörte, fing ich laut an zu heulen und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Wenn du diese Menschen gesehen hättest, die aus den Lagern hierher kamen. Man sollte einen Mann wie Heisenberg und viele Millionen mit ihm zwingen, sich diese Lager und die gemarterten Menschen anzusehen. Sein Auftreten in Dänemark 1941 ist unvergesslich. Du wirst dich vielleicht erinnern, dass ich dir, als ich noch in Deutschland war, und heute weiß ich, dass es nicht nur dumm, sondern ein großes Unrecht war, dass ich nicht sofort weggegangen bin, oft sagte, solange nur wir die schlaflosen Nächte haben und nicht ihr, solange wird es in Deutschland nicht besser werden. Aber ihr hattet keine schlaflosen Nächte. Ihr habt nicht sehen wollen. Es war zu unbequem. Ich könnte es dir an vielen großen und kleinen Beispielen beweisen. Ich bitte dich, mir zu glauben, dass alles das, was ich hier schreibe, ein Versuch ist, euch zu helfen.